I am shocked. It is disgusting. Shame on them.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, schockiert, fassungslos und angewidert waren so Begriffe, die Fran Drescher vor einigen Tagen fand, als sie versucht hat, die gescheiterten Verhandlungen zwischen Schauspielergewerkschaft und Studiovereinigung irgendwie in Worte zu fassen. Also mit zauberhafte Nanny war da nichts mehr.
In Hollywood, da streiken seit dem Wochenende nicht mehr nur die AutorInnen, sondern jetzt auch die SchauspielerInnen, etwa 160.000 an der Zahl, organisiert in der größten amerikanischen Schauspielergewerkschaft, SAG oder SAG-AFTRA. Und deren Präsidentin ist die ehemals zauberhafte Nanny und jetzt angewiderte, schockierte, fassungslose Fran Drescher.
Was das jetzt bedeutet oder bedeuten kann, dieser Streik in Hollywood, das gucken wir uns heute nochmal gemeinsam mit euch an. Und treten, haben wir uns überlegt, selbst mit in den Streik. Denn die gewerkschaftlich organisierten Schauspielenden sind ja aktuell nicht nur dazu verpflichtet, nicht zu drehen. Sie dürfen außerdem auch keine bereits gedrehten Projekte bewerben. Heißt für uns unter anderem Annas Interviews mit Barbie-Crew rund um Greta Gerwig. Ja, war nix mit, ne?
Nee, roter Teppich oder pinker Teppich in Berlin Samstagabend bei der großen Deutschlandpremiere ohne Barbie und Ken, ohne Margot Robbie und Ryan Gosling. Die sind, ich weiß gar nicht, wo die vorher waren, allerdings sind sie von da dann eben nicht nach Berlin geflogen, sondern nach Hause gekommen.
Ja, selbst die Premiere von Oppenheimer war ja quasi schon berührt von dem einsetzenden Streik. Die hatten das extra noch eine Stunde nach vorne verlegt und trotzdem ist Christopher Nolan irgendwann mit seiner Crew auch dort abgerauscht. Also haben wir uns überlegt, auch wir werden diese Woche in dieser Ausgabe eine Stunde Film hier über keinen Kinostart oder irgendeinen Film oder Serie auf einem der Streaming-Portale sprechen.
Stattdessen haben wir euch eine Art Streikprogramm zusammengestellt mit Tipps ausschließlich aus den öffentlich-rechtlichen Mediatheken, denn die werden von Hollywood ja nicht bestreikt. Zuerst aber den Verständnisschritt zurück zu letzter Woche Donnerstag und zu Fran Drescher, die abends um 21.20 Uhr mitteleuropäischer Ortszeit vor die Mikrofone der Pressekonferenz getreten war.
I am shocked by the way the people that we have been in business with are treating us. I cannot believe it, quite frankly. How far apart we are on so many things. How they plead poverty, that they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs. It is disgusting. Shame on them.
Wirklich richtig angeschlagen war sie mit ihrem Kollegen, dem SAG-AFTRA-Verhandlungsführer Duncan Crabtree Ireland, da vor die Presse getreten, geschockt von dem, was bei den letzten Verhandlungsversuchen herausgekommen bzw. eher nicht herausgekommen war.
Mehrere Wochen lang hatte ihre Gewerkschaft mit der AMPTP, der Allianz der Film- und Fernsehproduzenten von Hollywood, am Verhandlungstisch gesessen und versucht, sich anzunähern. Wie dann rauskam, liegen aber wohl Galaxien zwischen den jeweiligen Vorstellungen von Arbeitsbedingungen, Honoraren und Sicherheit.
So the jig is up, AMPTP. We stand tall. You have to wake up and smell the coffee. We are labor and we stand tall and we demand respect and to be honored for our contribution. You share the wealth because you cannot exist without us. Thank you.
Und deshalb war man sich wohl innerhalb des National Board der Gewerkschaft am Ende auch sehr einig.
SAG-AFTRA's National Board unanimously voted to issue a strike order against the studios and streamers.
Einstimmig beschlossen, SAG-AFTRA hat sich mit rund 160.000 Mitgliedern den bereits seit Mai streikenden Drehbuchautor-Kolleginnen angeschlossen und das ist laut amerikanischer Gewerkschaftsstatuten jetzt keine Empfehlung oder sowas.
Nee, das bedeutet tatsächlich zum einen die Verpflichtung für alle Gewerkschaftsmitglieder, jetzt auf die Straße zu gehen, anstatt vor die Film-, Serien- und Fernsehkameras, also wirklich Arbeitsverbot. Gleichzeitig bedeutet es erstmals seit 1960 einen gemeinsamen Streik von AutorInnen und SchauspielerInnen und damit den größten der Branche seit 63 Jahren, um mal kurz klar zu machen, dass das da gerade wirklich kein Kaffeekränzchen ist.
Damals war noch ein gewisser Ronald Reagan Gewerkschaftsvorsitzender. Muss man sich mal vorstellen, wie weit das zurückliegt und wird ja. Fran Drescher jetzt eigentlich auch die nächste Präsidentin?
Vielleicht,
egal, das ist ein anderes Thema. In zurückliegenden Hollywood-Streiks der vergangenen Jahrzehnte ging es unter anderem um Themen wie Krankenversicherung und Rente. Rente. Was sind die aktuellen Themen dieses Streiks jetzt?
Also zum einen geht es um angepasste Gehälter. Es fehlt wohl immer noch ein Inflationsausgleich. Und außerdem haben sich die Ausschüttungen für Wiederholungen massiv verringert. Also in den bestehenden Verträgen, da waren auch immer die Tantiemen für Fernsehwiederholungen mit eingerechnet. Bei den mittlerweile dominierenden Streamingdiensten scheint es die aber wohl gar nicht zu geben. Und für viele Schauspielende bedeutet das allein wohl schon massive Gehaltseinbußen.
Ja, und um das nochmal kurz klarzustellen, ne, weil ja immer viele denken, die sollen sich nicht so anstellen, denn die verdienen doch genug. Also Wir reden hier nicht von Hollywood-Stars mit Millionengagen aus der A-, B- oder C-Liga, sondern wirklich vom absoluten Großteil amerikanischer SchauspielerInnen. Und die können, wenn überhaupt, gerade mal die täglichen Rechnungen von ihren kleinen Serien oder natürlich auch Filmnebenrollen bezahlen. Das ist in Amerika nicht anders als hier bei uns. Und das hat natürlich auch Auswirkungen bis über den Atlantik.
It's a very serious thing that impacts thousands, if not millions of people all across this country and around the world. Not only members of this union, but people who work in other industries that service the people that work in this industry.
Also Gehälter wurden nicht etwa inflationsbedingt angepasst in den vergangenen Jahren, das ist zumindest der Vorwurf der großen Gewerkschaft, sondern eher noch gekürzt, weil zum Beispiel Streamer wie Netflix, Amazon und die anderen immer mehr auf Masse produzieren. Das bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass Serienstaffeln immer kürzer und beim Misserfolg schneller abgesetzt werden. Also weniger Geld für immer kürzere Laufzeiten und das ist wohl ein fettes Problem in Hollywood.
Ja, faire Gehälter und allgemein bessere Arbeitsbedingungen sind also gerade ein großer Punkt. Und ein weiteres ganz wichtiges Thema ist KI, also künstliche Intelligenz in Filmproduktionen. Das hatten wir hier ja auch schon mehrfach.
If we don't stand tall right now, we are all going to be in trouble. We are all going to be in jeopardy of being replaced by machines and big business. Who cares more about Wall Street than you and your family?
Wir haben es beim aktuellen 5. Indiana Jones Film gerade erst besprochen, wie ein 80-jähriger Harrison Ford dank künstlicher Intelligenz in der Computeranimation plötzlich wieder täuschend echt wie Mitte 40 aussieht. Das sah vor nur 2-3 Jahren noch echt kacke aus, jetzt geht das schon deutlich einfacher, nahezu täuschend echt. Und die Schauspielergewerkschaft, die will natürlich auch hier erreichen, dass die digitalen Persönlichkeitsrechte ihrer Mitglieder geschützt werden.
Damit eben nicht etwa Studios hingehen können und zum Beispiel, sagen wir mal so, einmal eingescannte Gesichter von Komparsen und NebendarstellerInnen einfach wieder und wieder für irgendwelche Massenszenen benutzen, ohne dann wenigstens angemessen dafür zu bezahlen. Wir haben ja auch gerade neulich hier schon mit euch über Engines wie DALL-E und Midjourney gesprochen, mit deren Hilfe zum Beispiel einige dieser Wes Anderson Lookalike-Trailer entstanden sind.
So, Gretchenfrage. Was sie in Hollywood machen, ist ja das eine, aber was heißt das denn jetzt alles für uns?
Ja, also abgesehen von den wirtschaftlichen Auswirkungen auch auf deutsche Filmfirmen, von VFX-Firmen bis hin zu Set-Zulieferern aus Deutschland, heißt es am Ende für uns als Publikum natürlich dann auch Monate oder möglicherweise jahrelange Verzögerung von Serien und Filmreleases.
Allein der Drehbuchautorinnenstreik hat ja schon zu Verspätungen geführt, unter anderem bei Stranger Things, bei Yellowjackets, bei The Last of Us, The Mandalorian oder auch bei Blade Runner 2099, die jetzt alle erst deutlich später kommen werden. Von insgesamt 6 Marvel-Produktionen, mal ganz zu schweigen, die zwischen 3 und 15 Monate später starten sollen, bisher. Ja. Denn auch da heißt es, alle Starttermine ab 2024 sind vorläufig und können jederzeit weiter nach hinten verschoben werden.
Wovon wir es auch noch wissen, sind die Produktionen von Tim Burtons zweiten Teil von Beetlejuice, Ridley Scotts Fortsetzung von Gladiator, auch noch ein zweiter Teil, nämlich der von Mission Impossible 7, Dead Reckoning, gerade drüber gesprochen, also quasi Teil 8 oder Teil 7.2, wie ihr gerne wollt, sich auch verspäten. Oder auch Paddington in Peru. Das macht mich traurig.
Mich auch.
Der sehr geliebte Teddybär, der dritte Teil quasi dieser Filmreihe, der auch auf unbestimmt verschoben wurde. Und das waren jetzt wirklich nur ein paar der sehr prominenten, bekannten Produktionen, von denen gerade niemand weiß, wann sie rauskommen. Zumindest aber wohl 2024 kaum einer davon. Das kann also im kommenden Jahr ein wirklich sehr, sehr handverlesenes Kinoprogramm werden, so von Donnerstag zu Donnerstag. Vielleicht eine Chance für mehr europäisches, deutsches Kino, Serien, Inhalte insgesamt, wenn wir jetzt versuchen würden, dem Ganzen noch irgendwas Positives abzugewinnen?
Wir haben jetzt natürlich gerade sehr weit in die Zukunft geblickt, was das im kommenden Jahr bedeuten könnte. Es gibt aber auch schon Filme, die sind schon fertig, die kommen jetzt aber erstmal wieder in die Schublade und liegen auf Halde, weil natürlich keiner Werbung dafür machen kann.
Richtig.
Wir sind kurz vor Venedig, wir sind kurz vor Toronto, kurz vor Telluride, den großen Filmfestivals, eigentlich immer so der Startschuss für die Oscarsaison. Und da gibt's ja jetzt auch schon Gerüchte, dass die Amis ihre Filme einfach nicht schicken werden, weil was bringt ihnen eine Weltpremiere in Venedig, wenn ihre Stars keine Promo für den Film machen dürfen?
Ja, wenn da keiner über den Teppich läuft, diese Filmauswahl einfach nur uns FilmjournalistInnen zu zeigen, ist dann vielleicht auch einfach nicht Promo genug.
Und wenn ihr jetzt denkt, aber Sekunde mal, Venedig, Toronto, das ist Ende August, Anfang September. Ja, das Ganze könnte nämlich eine ganze Weile dauern. Zurück zu Gewerkschaftspräsidentin Fran Drescher, die den Spielball jetzt absolut in der Hälfte der AMPTP sieht.
That's up to them. We're open to talking to them tonight. But, you know, it's up to, all of this is because of their behavior. It's up to them if they're willing to talk in a normal way. That honors what we do.
Also, wir behalten das für euch im Auge, wie sich das wann in welche Richtung verändert, wer da vielleicht auf wen zugeht von diesen aktuell, wie es scheint, extrem verhärteten Fronten und wann in Hollywood wieder irgendjemand Action und Cut rufen kann.
Ja, wir machen aber aus Solidarität in dieser Folge eben auch keine Werbung für Kinofilme und Streamingdienstserien, so wie es die Gewerkschaftsmitglieder gerade auch nicht dürfen, sondern wir gucken in unseren eigenen Mediatheken, was da Spannendes für euch zu finden ist. Und du hast sogar direkt was gefunden, was zum Thema passt.
Ja, mega spannend. In der Arte-Mediathek findet ihr, je nachdem, welchen Algorithmus ihr da habt, ich weiß immer nicht genau, ob das wirklich so durcheinander gewürfelt ist, wie immer alle behaupten, oder ob wir am Ende doch alle mit wenigen Ausnahmen die gleichen Startseiten gezeigt kriegen. Aber sei es drum, wenn ihr den Suchbegriff künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen eingebt, findet ihr sofort. Das sind insgesamt 20 Videos, die sind zwischen 3 und knapp 100 Minuten lang zu wirklich ganz unterschiedlichen KI-Themen. Ich habe davon natürlich jetzt nicht alle geguckt. Es wird auch sicherlich nicht jeder Aspekt dieser 20 Filme interessieren, aber ein paar der Videos passen wirklich sehr gut zum Hollywood-Streik. Zum Beispiel das Video mit offenen Augen, KI, mein Avatar und ich.
Über die Frage nach digitalen Persönlichkeits- und Urheberrechten?
Genau, ja, aufgehängt von der Redaktion an einem Avatar von Megan Fox, der komplett auf den ersten Blick so self-fulfilling prophecy zu sein scheint. Es gab da nämlich einen Post der Schauspielerin, die sich einen Avatar für ihre Social-Media-Profile erstellt hat, mit der Software Lancer AI. Die wirbt damit, Fotos zu verbessern, also Retusche, damit so die eigene Hackfresse klein bisschen netter aussieht als halt in echt. Alter Hut, kennen wir. Aber dann postete Megan Fox, dass sie sich doch sehr wundern würde, warum die meisten von der KI ausgespuckten Avatare irgendwie sehr nackt seien. Die Häme ließ natürlich nicht lange auf sich warten, weil alle so meinten, ja, kein Wunder, Megan, wenn du halt deine ganzen Bikini-Fotos hochlädst.
Aber?
Ja, frug ich mich auch. Frug sich auch die Redaktion und die haben dann Melissa Heikkilä gefragt. Die Finnin ist Wissenschaftsjournalistin am MIT in Boston und hat sich diese App Lancer mal ganz genau angeguckt und sich auch der Frage gestellt, ob jemand wie Megan Fox mit all den halbnackten Fotos, die es ja teilweise schon auch durch sie selbst seit Jahren im Internet gibt, ob sie dann auch selbst schuld an diesen halbnackten Avataren sei. Es kam aber raus,
das stimmt nicht ganz. Bei der App Lancer können Sie Ihre Porträts hochladen und sich für männliche, weibliche oder diverse Avatare entscheiden. Wenn Sie auf ein Geschlecht klicken, wird eine gewisse Anzahl von Filtern angewandt. Ich probierte den Filter für Männer und für Frauen aus. Beim Filter für weiblichen Content erhielt ich nur Nacktfotos. Ich verwendete 20 Selfies. Von 100 Avataren waren 30 vollkommen nackt. Das war verrückt. Mit dem Männerfilter erhielt ich Bilder von mir als Arzt, Chef, Astronaut. Und ich war angezogen. Diese Unternehmen haben also vielfältige Möglichkeiten bei der Generierung unserer Avatare.
Aha, Die komplett bekleidete Wissenschaftsjournalistin Melissa hat 20 ganz normale Selfies von sich hochgeladen und nur weil sie bei Geschlecht weiblich angeklickt hatte, waren 30 von 100 Avataren nackt, bei Geschlechtsauswahl männlich war es keiner.
Ja, Nina, ist klar, das Internet ist halt einfach überhaupt nicht sexistisch, wissen wir ja alle. Also lag das nur an der Geschlechtsauswahl beim Avatar?
Nee, das wäre zu einfach. Es ist tatsächlich leider noch viel gruseliger. Es ist nämlich nicht die App, die einfach darauf programmiert wurde, bei weiblich nackte Avatare auszuspucken und bei männlich halt so wohltrainierte Arzt- oder Anwaltsavatare. Es ist stattdessen das Ergebnis davon, woher Apps wie Lenser ihre Informationen beziehen, also wie die KI lernt.
Ihre Bilder werden in das Open-Source-KI-Modell Stable Diffusion eingespeist. Dieses entsteht mit Hilfe einer riesigen Open-Source-Datenbank namens Lion, die alle im Internet vorhandenen Bilder sammelt, jede Textbeschreibung zu einem Bild. Sie können sich vorstellen, dass das Internet ein ziemlich schrecklicher Ort ist. Da gibt es viel Pornografie. Das Problem bei diesen KI-Modellen ist, je häufiger ein Element in der Datenbank auftaucht, desto eher stellt das KI-Modell eine Verbindung her.
Also, Lenser bedient sich bei Stable Diffusion. Stable Diffusion saugt aus der Bilddatenbank Lion und die greift auf alles zu, was an Bildern frei im Internet verfügbar ist. Und da es dort nun mal viel mehr Nacktbilder von Frauen als von Männern gibt und viele davon wiederum von frei zugänglichen Porno-Plattformen stammen, auf denen viele Frauen eben aussehen, wie sie aussehen, fließen diese Bilder alle in die Beurteilung der KI-App mit ein. Und die denkt dann, ah, okay, so sehen Frauen aus, habe ich ja im Internet gelernt, dann ist das wohl so. Oder anders, die beste KI füttert sich selbst aus dem, was sie für den Durchschnitt hält. Und das führt am Ende dazu, dass weibliche Avatare Schmollmund, lange Wimpern, lassiven Blick und üppiges Dekolleté kriegen.
Mich schüttelt's ein bisschen. Das ist gruselig und einigermaßen erschütternd, ja, ehrlich gesagt. Und hat dann logischerweise auch Auswirkungen auf die Persönlichkeitsrechte von Hollywood-SchauspielerInnen.
Na klar, denn von wem gibt's denn die meisten Bilder im Netz, von denen die KI lernen kann? Mit Sicherheit nicht von so normalo Gesichtern wie unseren beiden hier, sondern von PornodarstellerInnen, haben wir eben schon erwähnt, und von Stars, von Schauspielern, Musikern, Celebrities. Und natürlich haben die wenig Bock drauf, über frei zugängliche und rechtlich sehr wenig geschützte Open-Source-Quellen einfach von irgendeiner KI ausgeschlachtet zu werden wie ein Auto auf dem Schrottplatz.
Problematisch ist auch, dass diese Modelle mit den gesamten Daten im Internet trainiert werden. Das beinhaltet zwangsläufig zahlreiche urheberrechtlich geschützte Werke. Die Künstler prangern an, dass die KI mithilfe ihres geistigen Eigentums trainiert wurde, um Geld zu erwirtschaften und Produkte für andere Personen zu generieren. Und für diese neue Technologie gibt es keinerlei juristischen Rahmen. Das ist sicher ein großes Problem, mit dem wir in Zukunft fertig werden müssen.
Wirklich mega spannend, was Melissa Heikkilä in der Doku da alles erzählt hat. Vieles davon war mir auch noch nicht so klar, eben weil wir ja in Sachen KI gerade in so einer rasanten Entwicklung stecken. Vor 2-3 Jahren hast du eben auch noch gesagt, ich muss dann immer an Irishman denken, haben wir glaube ich ein paar Mal schon gesagt. Robert De Niro
sah scheiße aus,
verjüngt von einer KI-Software, es sah wirklich furchtbar aus, und jetzt 3 Jahre später mit Harrison Ford, völlig anderes Bild. Und deshalb ist es ja nun auch jetzt das mediale Thema überhaupt, und das natürlich auch zu Recht, weil es so bedrohlich, so ungeklärt und weil es immer auch gieriger und einnehmender wird.
Was sind das denn noch so Themen der Filme, die da in der Mediathek stehen bei Arte?
Das ist schon sehr breit gefächert, also so von KI in der Kunst und ChatGPT über selbstfahrende Autos und KI im Straßenverkehr oder auch der Straßenverkehrsüberwachung, so Gesichtserkennung und so, bis hin zu OP und Zahnarztrobotern, das finde ich ja auch gruselig.
Ne? Oh, ich habe Phantomschmerzen, sag bitte
wirklich
nicht das Wort Zahnarzt.
Setzt du dich da hin und dann kommt so ein Zahnarzt und er drückt nur noch auf Start und dann geht der wieder und dann fummelt so ein Roboterarm die irgendwie im Mund rum. Also das ein Thema, Datingportale natürlich auch, wie eine KI da programmiert wird, um uns zu suggerieren, was wir eigentlich wirklich wollen. allgemein Auswirkungen von KI auf zwischenmenschliche Interaktion bis hin so zu der Entwicklung humanoider Androiden. Also es ist wahrlich nichts zum Bingen, das macht einen sonst wirklich ziemlich schnell ziemlich fertig. Aber ich find's mega gut, um da immer wieder mal reinzuschauen, sich einzelne Aspekte rauszupicken, denn wir werden in unser aller Zukunft mit diesen Themen zu tun haben. Ist vielleicht nicht so schlecht, da ein bisschen was drüber zu wissen.
Ja, wissen, dass ihr euch in der Arte Mediathek zulegen könnt, bitte nicht am Stück. Da nehmen wir keine Garantie, was dann aus euch wird. Suchbegriff künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen.
So, kommen wir zu der natürlichen Intelligenz von Anna Wollner.
Ja.
Und zu dem, was du in den Mediatheken gefunden hast. Welche KI benutzt dein Gehirn, um Serien und Filme rauszufiltern?
Ich habe gerade eine Sehnscheidentzündung im Daumen. Meine KI ist, mir fällt gerade kein dummer Spruch ein. Sieh meine KI ist nicht an. Meine KI ist wegen Hitze ausgegangen.
Genau. Überlastet.
Überlastet. Ja. Ähnlich wie mein Laptop-Akku, der seit 3 Stunden nicht mehr lädt.
Das ist allerdings also ein, wenn wir das mal kurz hin noch ausbreiten wollen würden, das finde ich äußerst spooky. Ich habe sogar eben noch versucht für dich, kurz vor der Aufzeichnung im Netz was zu recherchieren.
Hast du?
Ja, habe ich versucht.
Oh, wie lieb
aber,
ist das denn?
Nein, es kommen aber immer nur so Sachen raus, wie überprüfen sie ihren...
Das Kabel.
Das
ja.
Kabel oder ob du in der Buchse am Laptop, ob da irgendwie Dreck drin ist.
Ich habe 3 Buchsen am Laptop. Ich habe jetzt 7 Kabel durch und mein Laptop-Akku lädt nicht mehr.
Es lädt nicht.
Es hängt einfach nur am Strom.
So.
Es ist sehr traurig. Aber ich kann jetzt noch ungefähr 2 Stunden arbeiten und dann wirst du nie wieder was von mir hören.
Oh Gott, das ist entsetzlich. Gucken wir, dass wir das in der Zeit noch schaffen. Anna, die nettesten Menschen der Welt. Eine Serie, wie sie nicht besser zu dir passen könnte.
Ja, erzählt, das sagst du jetzt.
So, erzählt in 6 Folgen in sich geschlossene Geschichten. Wollen wir vorher verraten, wo diese Serie das erzählt?
Sie erzählt das in der ZDF-Mediathek. Nein, doch. Nein, Quatsch. Entschuldigung.
Nein,
in der
doch.
ARD-Mediathek.
So, sie erzählt das in der ARD-Mediathek. Gilt das jetzt überhaupt noch als Serie? Müssen wir da schon irgendwie Miniserie sagen? Wie ist die Terminologie?
Die Terminologie an dieser Stelle ist natürlich Anthologieserie. Und du wirst jetzt gleich kurz zusammenzucken, weil ich weiß, dass du neulich erst die 6. Staffel gesehen hast. Es ist ein bisschen abgekupfert oder liebevoller formuliert. Es ist immer eine deutsche Serie, inspiriert von Black Mirror.
Oh.
Nur, dass es hier nicht um irgendwelche Zukunftsszenarien geht, in der ja auch künstliche Intelligenz das ein oder andere Mal eine Rolle spielt, sondern um das Hier und Jetzt und um die Macht der Fantasie. In der 1. Folge zum Beispiel geht es um Lil. Die hat eine mysteriöse Krankheit, die darf nicht raus an die Luft, weil sie dann relativ schnell versterben würde und ist aber auf einmal verschwunden. Und ihre Mutter, die sucht sie verzweifelt.
Die Lil ist verschwunden. Sie wissen vermutlich, dass sie nicht einfach so raus an die Luft gehen kann. Es muss ihr irgendwas passiert sein. Sie hat ihr Medikament nicht dabei und ihre Maske. Und hallo? Sie sind doch mit Lil befreundet.
Ja, das ist eine Interpretationsmöglichkeit der Geschichte. 2 andere sind, dass Lil übernatürliche Fähigkeiten hat oder einfach nur in ihrem Zimmer sitzt und sich selber Geschichten ausdenkt.
Ich bin jetzt gehuckt, weil ich allein das schon spannend finde und gerne gucken möchte. Frage mich aber, wie hängen die 6 Folgen miteinander zusammen? Weil ich hänge immer noch bei der Überschrift, die nettesten Menschen der Welt.
Ja, es ist ein bisschen das Grundprinzip, dass ja eigentlich jeder Mensch der netteste Mensch der Welt sein könnte. Aber hier aus den nettesten Menschen der Welt nicht die bösesten Menschen der Welt werden, aber die nicht mehr unbedingt nettesten Menschen der Welt.
Hey.
Jede Folge ist in sich abgeschlossen, also alle 6 Folgen stehen auch für sich, haben aber diese gemeinsame Ebene, dass sie dem Genre der Mystery zuzuordnen sind. Die sind mal mehr oder weniger spannend, gruselig. Sie sind auch teilweise ein bisschen creepy und verstörend, dauern auch immer nur 20, 23 Minuten, also dieses Kurzserienformat. Und was mich wirklich wahnsinnig gemacht hat in den 1. Folgen ist, ich habe ein bisschen gebraucht, vielleicht stand ich auch auf dem Schlauch, ein paar der SchauspielerInnen tauchen in mehreren Folgen auf, allerdings in unterschiedlichen Rollen.
Ah, und du hast sofort versucht, Verbindung zu finden.
Genau, ich habe gedacht, ich habe das am Stück die KI war aus, ne, der Akku war leer.
Ja.
Lena Klenke spielt zum Beispiel mit Fabian Hinrichs oder Silke Bodenbender, die wir eben gehört haben.
Mhm.
Ich habe tatsächlich vielleicht 2, 3 Folgen gebraucht, bis ich dieses Konzept verstanden habe, dass es eben die gleichen Gesichter, aber andere Rollen sind. Dann habe ich mich aber so ein bisschen doppelt gegruselt und ich glaube, dass diese Verwirrung auch dazugehört. Das ist nämlich eine Serie, in der nichts ist, wie es scheint und einfach in diese Welt eintaucht, die zwischen Traum und Wirklichkeit und zwischen Utopie und Dystopie changiert.
Ich glaube, das ist dann vielleicht auch ein weiterer Beweis dafür, dass man das nicht so stehen lassen kann, dass wir in Deutschland kein Genre können. Offenbar geht auch Mystery, wenn man es richtig anpackt.
Genau.
Alle 6 Folgen von Die nettesten Menschen der Welt sind in der ARD-Mediathek. Dann könnt ihr da auch gerne vorbeischauen. Wohin gehen wir jetzt?
Wir gehen jetzt rüber zu den Kollegen vom ZDF.
Jetzt dann doch zum zweiten deutschen Fernsehen. Hier ist Berlin. Das ist eigentlich, das kennzeichnet einen schon als methusalemisch alten Menschen, wenn man das kennt.
Ich wollte nichts sagen.
Ja, ich ziehe das zurück. Tut einfach so, als hätte ich das nie gesagt. Wir sind bei Mood. Im Original eine BBC-Serie, die da jetzt beim ZDF gelandet ist, die als Musikdrama-Serie changiert. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ich habe dir eben das Video von Ryan Gosling als Ken von Barbie gezeigt, was sich auch nachhaltig verstört hat. Es geht ein bisschen in die Richtung, es ist nur nicht so bunt und pink. Also es ist nämlich eigentlich eine Dramaserie, die aber immer wieder gebrochen wird durch kurze Videoclip-artige Musiksequenzen. Musik und Videos spielen eine große Rolle. Die Serie basiert auf einem Theaterstück, spielt in London und folgt der Mit-20-jährigen Sascha, die mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater und ihrer Teenager-Halbschwester zusammenlebt und eher so lebenstechnisch mit Mitte 20 auf der Stelle tritt.
Also tut, was man so mit Mitte 20 tut.
Genau, sie ist eigentlich vollkommen normal. Sie wäre gerne erfolgreiche Sängerin, aber ihr Alltag sieht anders aus. Sie ist ständig pleite, immer auf der Suche nach der nächsten Flasche Schnaps, die sie sich nicht leisten kann, oder aber der nächsten Tüte Gras, die sie sich noch weniger leisten kann, bis Carly in ihr Leben tritt, eine erfolgreiche Influencerin, die ihr verspricht, ihr Leben zu verändern.
Story of my life.
Ja, ich glaube aber nicht so.
Du weißt, Follower sind die neue Währung. Je mehr Follower du hast, desto mehr Leute hören und teilen deine Musik. Halt dich an mich. I just want the... Nur mit einem der Typen Fergus. Kriegst du noch 3 Riesen obendrauf.
Sie rutscht in eine, du ahnst es, Abwärtsspirale aus Drogen und Sexarbeit.
Frau Wollner, investigative Nachfrage. Warum gucken?
Ich musste tatsächlich so ein bisschen an Fleabag denken. Jein. Also
Black Mirror hast es eben, jetzt kommst du mit Fleabag um die Ecke.
Es ist so ein bisschen so eine One-Woman-Show, ne? Die Serie ist von Nicole Leckie. Die hat nicht nur auch das Theaterstück geschrieben und in dem Theaterstück mitgespielt. Fleabag ist ja auch ein Theaterstück. Sie spielt hier auch die Hauptrolle, Sascha. Und sie ist natürlich keine neue Phoebe Waller-Bridge. Dafür ist dieses Thema der Serie viel zu düster. Weil Phoebe Waller-Bridge ist ja mittlerweile wirklich Hollywood-Star, ne? Indiana Jones, möglicherweise gibt es sie auch in Barbie kurz zu sehen. Aber Leckie als Sascha, die strahlt hier wirklich was aus. Also sie ist charismatisch, die hat ein Gespür für die Inszenierung, die Dialoge, die im Englischen noch ein Ticken besser sind als in der deutschen Synchro. Man kann es, glaube ich, sogar umschalten. Ich habe es im Pressezentrum auf Englisch gesehen, würde das wirklich empfehlen.
Haben wir oft genug gemacht. Mittlerweile.
Weil einfach, es ist authentischer und klingt mehr nach Straße.
Ja, klar.
Was ich auch großartig fand, war so ein bisschen der Umgang mit Social Media, also auch inszenatorisch. Natürlich schreiben die irgendwie viele Nachrichten, sie ist viel auf Instagram, TikTok etc. zu sehen. Mhm. Und wenn sie auf ihr Handy guckt, dann ist das so inszeniert, dass wir nicht nur das sehen, was online passiert, sondern auch die Reflexion ihres Gesichts direkt auf dem Handy-Display und damit auch sehen, was das, was im Internet steht, mit ihr macht.
Das ist cool. Das ist ja quasi der eingeschaltete Black Mirror.
Ja.
Sozusagen, Wunderwetter. Alle 6 Folgen Mood sind in der ZDF-Mediathek. Geht ihr einfach danach hin.
Ja, und dann könnt ihr da direkt bleiben.
So, weil es nämlich dort auch noch fast so eine Art kleines Déjà-vu gibt, könnte man sagen. Denn über die Serie haben wir schon mal gesprochen, als sie vor 3 Jahren auf Starzplay rauskam, weil das aber so gut wie niemand hatte und sie jetzt dann auch in der ZDF-Mediathek ist, sprechen wir einfach sehr gerne nochmal drüber. It's a Sin. Lief sogar auf der Berlinale, erinnern wir uns. Das Ganze ist eine Zeitreise in eine ganz bestimmte Zeit, nämlich ins London Anfang der 80er Jahre. Worum geht's nochmal genau?
Es geht nicht um eine künstliche Intelligenz, das gab's im London der 80er Jahre, soweit ich weiß noch nicht.
Gute alte Zeit.
Ich muss noch dazu sagen, dass der Schöpfer dieser Serie Russell T. Davis ist. Der hat unter anderem schon Queer as Folk gemacht, Doctor Who und zuletzt die sehr großartige dystopische Serie Years and Years, falls du dich dran erinnerst.
Ja.
It's a Sin ist natürlich so ein bisschen autobiografisch geprägt. Es ist eine Zeitreise in die Ära, in der Russell T. Davis selber jung war, selber nach London kam. Und er erzählt jetzt hier stellvertretend anhand einer Gruppe schwuler junger Männer, die eben auch in die britische Metropole kamen, voller Lebenslust, Freude und Neugier. Und deren Leben dann relativ schnell von einer aufkommenden Pandemie überschattet wurde. Natürlich nicht Corona, sondern eine damals immer noch sehr unbekannte pandemische Krankheit, nämlich AIDS.
Die offizielle Geschichtsschreibung besagt, Männer wie wir müssen sich immer nur verstecken. Aber dann ist da noch die reale Welt.
Es gibt hier jede Menge Pubs. Macht Spaß.
Ich kam nach London und dachte, toll, ich kann schwul sein.
Die Party startet jeden Abend.
Die denken, es ist dieses Virus. AIDS. Jungs sterben. Auf der ganzen Welt. Viel Sex.
Sei nicht albern, das wäre überall in den Nachrichten.
So richtig glaubt keiner dran, aber das ändert sich natürlich sehr schnell.
Wer sind diese jungen Männer da, die ihr Lebens- und Liebesglück in London suchen?
Da ist einmal Richie, ein aufstrebender Schauspieler, der der Enge des Vororts entkommen will und sein Glück in London dann auch kaum fassen kann. Es gibt Roscoe, der genau eigentlich das Gleiche möchte, nämlich seinem homophoben nigerianischen Elternhaus entfliehen, um ja in London dann der sein zu können, der er schon immer war. Dann gibt's Ash, das ist Richies erster Freund, gespielt von Nathaniel Curtis. Es gibt Colin, der in einem Bekleidungsgeschäft arbeitet, mit seinem Chef nach New York reisen darf und danach dann auch direkt vom homophoben Chef entlassen wird. Es gibt Jill, eigentlich eine Schauspielkollegin von Richie, die schnell Aktivistin und Anwältin wird. Und es sind wirklich 5 Folgen voller Leben, aber eben auch voller Tod. Denn AIDS kommt immer näher. Es sterben erst Nebenfiguren. Dann trifft's irgendwann direkt den Freundeskreis. Und dieses anfängliche Glück dieser Serie, dieses Lebensgefühl voller Freude etc. ist dann doch sehr fragil.
Ich meine mich zu erinnern, dass du damals schon unter anderem geschwärmt hast über die sehr gelungene zeitliche Verortung der Serie, also dieses London der 80er Jahre. Darüber hinaus, was zeichnet die Serie aus?
Es ist einfach eher eine Coming-of-Age-Story, bei der von vornherein klar ist, dass es kein Happy End geben wird. Also zumindest nicht für alle Beteiligten. Wir müssen uns wirklich von Charakteren in diesen 5 Folgen verabschieden. Es ist auch keine Serie, die über die 80er oder die schwule Szene in New York oder San Francisco erzählt, was wir ja gefühlt ständig oder sehr oft sehen. Sie ist sehr, sehr britisch und sie ist auch aus der Community heraus erzählt. Ne? Also Russell T. Davis ist selber schwul, der Head-Autor, der Regisseur Peter Hoare ist schwul und auch der Cast. Also es sollte eigentlich nichts Besonderes mehr sein. Das meint auch Nathaniel Curtis, der Ash spielt. Mit dem habe ich nämlich vor 3 Jahren gezoomt, als die Serie rauskam. Es sollte nichts Besonderes sein, war hier aber essentiell.
The show shows something that happened to the LGBTQ+ community.
Die Serie zeigt, was der LGBTQ+-Community widerfahren ist. Auch wenn sie in den Händen anderer genauso toll geworden wäre, merkt man die Liebe, Fürsorge und auch den Authentizitätsanspruch eines schwulen Drehbuchautors, Regisseurs und Produzenten an. Ein Cast, der selbst zur LGBTQ-Community gehört, verstärkt das. Es sind wir. Wir erzählen unsere Geschichten. Die Geschichten der Generation vor uns.
It's almost right that we that members of the LGBTQ+ community told it.
Ja, da steckt schon auch sehr, sehr viel Herzblut drin.
Und das merkt man, wenn ich dich richtig verstehe, dieser Serie auch absolut an.
Ja, sie ist aus sich heraus sehr authentisch, sehr ehrlich, gerade auch was das Thema AIDS angeht. Und wir haben ja sonst oft diesen marginalisierten Hetero-Blick auf das Thema, ne? Ja. Philadelphia zum Beispiel, ja. Beziehungsweise dann mit Hetero-Schauspielern. Woran man das hier auch merkt, ist wirklich auch die Intensivität und Ehrlichkeit der Sexszenen am Set erarbeitet. Jeder redet heute mittlerweile drüber, aber vor 3 Jahren war das noch was Besonderes mit einem Intimacy Coach.
We'd talked about it. It was approached with no shame and no embarrassment.
Wir haben viel darüber gesprochen, uns darauf geeinigt, dann nicht mit falscher Scham oder Verlegenheit ranzugehen. Wir haben vor jeder Szene darüber geredet, was wir mit ihr transportieren wollen. Es ging uns nicht nur um den Sex, uns ging es vor allem auch um die Intimität zwischen den Figuren. Und wir wollten, dass sich der Spaß überträgt. Es war schon komisch, die tollen 80er-Jahre-Kostüme abzulegen und auf einmal im Bademantel voreinander zu stehen. Aber alle am Set sind sehr gut damit umgegangen. Die Szenen an sich waren choreografiert, wie ein Kampf oder eine Tanzszene. Selbst unser Stöhnen war abgesprochen. Dadurch war es nie komisch, auch wenn ich sehr nervös war.
Es ist wirklich eine ganz wunderbare, lebensbejahende, energetische, aber auch zugleich schonungslose Serie.
Und auch alle 5 dieser Folgen gibt es in der ZDF-Mediathek. 2 davon allerdings nur zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Aus Jugendschutzgründen, ihr kennt das. Ich glaube, außer wenn man sich mit einem Account anmeldet, ne? Dann.
Wenn man sich anmeldet und sein Geburtsdatum hinterlegt, dann kann man es immer gucken. Hat aber halt, du musst dich anmelden. Immer, mein Gott, das machen wir bei allen anderen Streamingdiensten auch.
Müsst ihr gucken, wenn es euch das wert sein sollte, weil ihr die Folgen gerne vormittags um 11 gucken möchtet, dann müsst ihr natürlich euer Alter dort verifizieren. kommunizieren. Ansonsten habt ihr jetzt zweimal ZDF Mediathek, einmal ARD Mediathek und einmal Arte. Das sollte euch bis nächsten Dienstag über Wasser halten. Dann werden zumindest wir beide, Anna, zum Streikbrecher, zu Streikbrechenden. Denn dann müssen wir vermutlich über zwei Kinofilme reden, die diese Woche starten am Donnerstag, aber halt aus mehreren Gründen, auf die wir nicht weiter eingehen müssen, halt rausfallen für diese Folge.
Ich sage nur ein Wort. Barbenheimer.
Barbenheimer. Nächste Woche Dienstag reden wir über etwas sehr Pinkes und über etwas sehr Düsteres. Das eine hat mit einer wahnsinnigen Bombe zu tun und der andere Film ist Oppenheimer. Bis dahin wünschen wir euch gutes Gelingen, eine gute Zeit. Macht keinen Quatsch, bleibt gesund, streikt für Dinge, die euch am Herzen liegen, wenn ihr meint, das tun zu müssen. Guckt aber auf gar keinen Fall, das gilt auch in Streikzeiten, irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.